Also Katrin, ich muss dir unbedingt noch von meiner Entdeckung auf Fantasy erzählen.
Ich bin gespannt. Was hast du gefunden?
Ich habe ein Audio gehört. Oh mein Gott, das war so intensiv. Du hast echte Paare gehört, also es war so nah und authentisch. Wirklich krass.
Hey, schick bitte mal rüber. Ich muss selbst noch mal ein bisschen mehr erkunden. Aber ich finde direkt schon vom ersten Eindruck, das ist das, was Fantasy wirklich besonders macht. Da geht es ja auch nicht nur ums Zuhören bei den Geschichten, sondern auch um das Erkunden der eigenen Lust. Egal, worauf man steht und welche Kinks man so hat. Man könnte auch salopp sagen, es geht wirklich auch ums Mitmachen. Also ich finde es mega.
Ja, ich auch. Und ich kann wirklich nur sagen, probiert es selbst aus. Mit dem Code STARKEFRAUEN, groß und zusammengeschrieben, gibt es einen Monat kostenlos. Ja, testet mal das Angebot.
Ganz einfach, ihr geht auf femtasy.de, femtasy, und gebt den Code ein. Der ist speziell nur für unsere Community. Viel Spaß.
Viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite natürlich wie immer die wundervollste aller Kims, die es gibt. Herzlich willkommen, du tolle, wundervolle, fröhliche, ach du, mein Herz geht gerade auf. Kim Seidler, Ladies and Gentlemen.
Und ich wünsche mir, dass du jedes Wochenende verlängert in Helgoland bist. Du hast so eine strahlend gute Laune. An meiner Seite die herzallerliebste, großartigste, fröhlichste Katrin Jakob ever. Katrin, heute ist die letzte Episode vor der Sommerpause. Freust du dich auf eine kleine Auszeit?
Ja und nein, weil Pausen machen ist ja immer gut. Einerseits nein, weil ich mit dir eine ganze Weile nicht vor dem Mikro über starke Frauen sprechen kann. Insofern, ja, zweigeteilt.
Ja, das tun wir ja so oder so, ohne Mikro dann weiter, ne? Aber ihr kriegt uns dann da draußen nicht so richtig mit. Aber wir werden auf jeden Fall in der Pause auch ein bisschen sportliche Inspiration durch Relistens euch bringen. Wir liefern euch sportliche Inspiration und die Olympischen Spiele stehen ja auch an.
Das stimmt, und deswegen haben wir euch auch nochmal aus unserem reichhaltigen Archiv ganz tolle Sportlerinnen zusammengestellt. Da könnt ihr gespannt sein.
So, aber erstmal zu heute. Wen stehen wir heute vor, liebe Katrin?
Ja, bevor ich darauf antworte, ein kleiner Disclaimer unsererseits zu dieser Frau. Wir legen euch ja sehr oft nahe, einfach selbst nochmal nachzurecherchieren, zu schauen, was es über das Werk und Wirken unserer starken Frau noch alles gibt, weil wir sie euch natürlich auch nur in begrenztem Maße vorstellen können, in so halbstündigen bis 45-minütigen Episoden. Aber selten war das so der Fall wie bei dieser Frau, die inzwischen, das kann man wirklich so sagen, eine US-amerikanische Ikone ist, mehrfach auch zitiert so in diesem Sinne, in den Quellen. Entsprechend viel gibt es auch über sie. Bücher, Dokumentationen, Webseiten, Museen, Memorials, Briefmarken, dies, das. Und wir verschaffen euch heute also nur einen groben Blick ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt einfach unzählige Details zu entdecken über das Leben von, und jetzt spreche ich es auch aus, Harriet Tubman.
Harriet Tubman ist in der Tat ein großer Name in der amerikanischen Geschichte. Sie lebte zu Zeiten des amerikanischen Sezessionskrieges, habe ich noch nie gehört, danke für den Kommentar, Nordstaaten gegen Südstaaten ist das sozusagen, und war eine afroamerikanische Abolitionistin, also Kämpferin gegen die Sklaverei. Sie selbst wurde ebenfalls in die Sklavenschaft hineingeboren, wie viele andere, konnte allerdings flüchten und später zahlreichen Menschen, die dasselbe Schicksal teilten, zur Flucht verhelfen. Und bevor wir uns jetzt schon zu tief reinbegeben, fangen wir doch einfach mal an, wie immer, mit der Kindheit. Aber schon da wird es gleich doppelt schwierig, oder?
Ja, denn erst einmal wissen wir gar nicht so genau, wann Harriet eigentlich geboren wurde. Verschiedene Quellen stellen da auch nur Vermutungen an. Harriet selbst sagte einmal 1825, auf ihrer Sterbeurkunde steht 1815, auf ihrem Grabstein steht 1820, und doch wird von neueren Quellen eher März 1822 angenommen, basierend auf Aufzeichnungen zu Zahlungen an ihre Hebamme und anderen historischen Dokumenten. Ihr merkt schon, es wird ein bisschen komplizierter. Warum ist das so schwierig? Harriet war Tochter versklavter Eltern, also Mutter und Vater waren Sklavin. Dabei ging es um die sogenannte Chattel Slavery. Was ist das? Sklaven wurden demnach nicht als echte Individuen betrachtet, weshalb es auch egal war, wann sie geboren wurden, so die zynische Betrachtung der Sklavenhändler. Dann kommen wir zu ihrem Namen, denn Harriet Tubman wurde gar nicht als Harriet Tubman geboren, sondern als Araminta Ross. Manche Quellen geben als Nachnamen auch Green Ross an, nach dem Namen ihrer Eltern Harriet Ritt Green und Ben Ross, die um 1808 geheiratet haben. Harriet war also eigentlich der Name ihrer Mutter. Araminta selbst wurde Minty gerufen und sie wird später noch einige andere Spitznamen bekommen. Was wir allerdings genau wissen, ist der Geburtsort Dorchester County an der Ostküste des US-Bundesstaates Maryland, etwa 80 Kilometer entfernt von Washington D.C. Genauer in der Hütte ihres Vaters, die erst 2021 wiederentdeckt wurde, was echt krass ist. Und diese wiederum befand sich auf der Farm eines gewissen Anthony Thompson, für den Harriets Vater Ben als Holzarbeiter schuften musste. Das Gebiet der Farm gehört heute zum Naturschutzgebiet Blackwater National Wildlife Refuge, das besonders vielen Vogelarten ein Zuhause bietet.
Mhm. Mutter Harriet, ja, wir haben es schon gesagt, genannt Ritt, musste damals als Köchin für die Familie Brothers arbeiten, genauer für die Frau und später dann für den Sohn. Ritt hatte einigen Quellen zufolge einen weißen Vater, ihre Mutter Modesty dagegen, also Aramintas bzw. Mintys Großmutter, soll auf einem Sklavenschiff von Afrika nach Amerika gelangt sein. Ritt und Ben kamen zusammen als Ritts Sklavenhalterin, die Mutter, nämlich Mary Patterson Brothers, den Besitzer der Farm, Anthony Thompson heiratete. Ich komme mir so ein bisschen wie bei Loriot gerade vor. Ritt und Ben heirateten dann selbst, wie gesagt, um 1808 und bekamen 9 Kinder. Lina, Mariah, Ritty, Soph, Robert, Minty, also Harriet, ne? Ben, Rachel, Henry und Moses. Leider wurden Mintys Schwestern, Lina, Mariah, Ritty und Soph, von Edward Brothers als Sklavinnen verkauft und für immer von der Familie getrennt. Das war für Ritt damals traumatisch, da sie ihren jüngsten Sohn Moses mithilfe anderer Sklavinnen und einigen Befreiten für einen Monat versteckte, als dieser an einen Mann aus Georgia verkauft werden sollte. Als Moses schließlich doch abgeholt werden sollte, drohte sie damit demjenigen, der ihr Haus betrete, den Schädel zu spalten und verhinderte damit den Verkauf. Dieses Ereignis soll Mintys bzw. Harriets Glaube an den Widerstand geprägt haben.
Also Minty, nochmal ganz kurz, ist jetzt Harriet Tubman, über die wir sprechen. Und Harriet, die Mutter, hieß Ritt. Nicht, dass wir durcheinander kommen.
Oh, sehr gut.
Genau. Ja, ja. Offensichtlich hat also Minty ihre Mutter ja selbst bewundert. Schließlich hat sie später ja auch deren Namen angenommen. Und wir nennen Minty ab jetzt auch wieder Harriet, damit wir nicht durcheinander kommen. So, Harriet Tubman selbst wurde schon als 5-Jährige als Kindermädchen an andere Familien verliehen, wo sie regelmäßig geschlagen wurde, wenn zum Beispiel das Baby geschrien hat. Und wenn wir schlagen sagen, dann meinen wir damit auch leider Peitschenhiebe und Stockhiebe. Und zur Einordnung, man hatte sie damals auch gar nicht richtig eingewiesen, ne? Also sie hatte überhaupt keine Ahnung, wie man eigentlich sich um ein Baby kümmert, ne? Was man konkret von ihr wollte, wie man sich denken kann, hinterlässt das auch Spuren. Und in den Quellen heißt es auch, dass Harriet aus dieser Zeit emotionale und physische Narben davon getragen hat. Dennoch hat sie sich oft gewehrt, lief weg und trug mehrere Lagen Kleidung, um die Schläge zu dämpfen. Mit etwa 7 Jahren musste sie als Leihsklavin Fallen für Bisamratten aufstellen und auf Feldern arbeiten. Sie selbst bevorzugte wohl auch die Arbeit draußen, was natürlich eine Formulierung ist, die auch ein bisschen wehtut, weil es in keinster Weise angemessen war und ist, ein Kind so schuften zu lassen, ob draußen oder drinnen, egal. Und das war leider auch der Fall, als sie sich zum Beispiel die Masern fing. Man ließ sie trotzdem schuften. Und wer schon mal Masern hatte, der weiß, was für eine krasse Krankheit das ist und was das mit einem Organismus macht. Trost fand Harriet vor allem bei ihrer Mutter Ritt, die ihr schon damals oft aus der Bibel vorlas und damit ihren christlichen Glauben stärkte. Im Alter von 12 Jahren kam es dann zu einem folgenschweren Vorfall. Ein Aufseher wollte einen anderen Sklaven mit einem etwa 1 Kilo schweren Metallstück bewerfen, als dieser vor ihm flüchten wollte. Und Harriet warf sich dazwischen und wurde am Kopf getroffen. Der Treffer brach ihr den Schädel, trotzdem wurde sie von ihrem Sklavenhalter für 2 Tage ohne medizinische Hilfe auf den Sitz eines Webstuhls gelegt. Mehr nicht. Seitdem wurde Harriet für den Rest ihres Lebens von Kopfschmerzen und Krampfanfällen sowie Narkolepsie, also die Schlafkrankheit, und wohl auch Epilepsie geplagt.
Puh. Das Ganze hatte noch eine ganz andere Auswirkung. Ohnehin schon geprägt vom christlichen Glauben, erlebte Harriet seitdem besonders lebhafte Träume und auch Halluzinationen, die sie selbst als religiöse Visionen wahrnahm. Harriet war durch ihre Verletzung nun nicht mehr attraktiv für potenzielle Käufer oder Gänsefüßchen Mieter, ja, im Sklavenhandel. Du hast gerade so, ein Kind darf nicht schuften. Ich glaube, diese ganze Historie mit dem Sklavenhandel ist äußerst...
Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Ja.
Genau, ja.
Insbesondere für Kinder natürlich schlimm, aber... Ja.
Genau, also sie war nicht mehr attraktiv für diese potenziellen Sklavenhändler. Die Mieter wuchs dennoch zu einer sehr kräftigen jungen Frau heran, die nun auch viel und hart in den Feldern arbeitete und andere schwere Arbeiten wie zum Beispiel auch Holzhacken zu erledigen hatte. Und bei all diesen ganzen, bei dieser ganzen Unmenschlichkeit gab es aber dennoch auch mal gute Nachrichten. 1840, da war Harriet um die 18 Jahre alt, wurde ihr Vater Ben, da war er 45 Jahre alt, von Anthony Thompsons Sohn formal freigelassen, nach dem Willen des inzwischen verstorbenen Vaters. Harriet erfuhr mithilfe eines Anwalts, dass ihre Mutter laut Testament des Großvaters ihrer Sklavenhalterin Mary Pattison Broaddus, also die Frau, ne, samt Kindern eigentlich ebenfalls mit 45 freigelassen werden sollte. Doch dieser Wille wurde einfach ignoriert und war rechtlich für Harriet kaum durchzusetzen. Dennoch reifte so langsam etwas in Harriet. Um 1844 heiratete sie einen freien schwarzen Mann namens John Tubman und änderte ihren Namen wenig später ganz offiziell in Harriet Tubman. Wann und warum genau, darüber sind sich die Quellen nicht ganz so einig, aber als wahrscheinlich gilt, wie gesagt, dass sie ihre Mutter ehren und auch einfach eine Transformation durchmachte, die sie mit einem neuen Namen festigen wollte. Die Ehe mit John Tubman war jedoch nicht besonders glücklich und hätte jederzeit beendet werden können, tja, wenn Harriet verkauft worden wäre. Auch mögliche Kinder des Paares wären in die Sklaverei geboren worden.
In Indiana, summer means more than sunshine. It's hiking miles and miles of trails to magnificent views and cruising through caves on underground river rides. It's spending the night in a floating cabin and scuba diving into your next big adventure. It's riding a horse and buggy through historic towns and camping with elephants at a wildlife park. It's anything but ordinary. Plan your trip at inindiana.com/summer.
Das war gar nicht so ungewöhnlich damals. Etwa die Hälfte der People of Color in der Region waren freie Menschen schon und es gab viele Familien mit freien und versklavten Mitgliedern. Gerüchten zufolge sollten Harriets Brüder Ben und Henry 1849 verkauft werden und sie selbst auch. Sie war da etwa 27 Jahre alt. Harriet wurde in dem Jahr dann allerdings krank und Edward Broaddus versuchte deshalb, sie loszuwerden. Er fand aber keinen Käufer. Und Harriet betete für ein Wunder, dass Edward sich ändert oder dass er einfach stirbt. Also so war das halt, ne? Und eine Woche später war er tatsächlich auch tot. Das war allerdings keine gute Nachricht, denn nun erhöhte sich die Wahrscheinlichkeit, dass sie und ihre Geschwister von Edwards Witwe Eliza verkauft würden. Außerdem bereute Harriet natürlich, weil sie eben auch christlichen Glaubens war, Edward den Tod gewünscht zu haben. Dennoch wollte sie nicht warten, bis Eliza ihr Schicksal entscheiden würde und nahm es selbst in die Hand. Und weil ihr Mann John nicht mitkommen wollte, flüchtete Harriet mit Ben und Henry, also ihren Brüdern, am 17. September 1849, als die drei eigentlich als Leihsklaven arbeiten sollten. Ihr Fortbleiben für etwa 2 Wochen blieb unbemerkt, weil sie sollten ja wegbleiben, also ne, sollten ja verliehen werden. Und super Gelegenheit, könnte man sagen, doch Henry und besonders Ben, der Frau und Kinder hatte, bereuten die Flucht. Sie gingen freiwillig zurück und zwangen auch Harriet mit ihnen zu kommen. Was für ein Krimi, das muss man sich vorstellen. Doch etwa 1-2 Monate später flüchtete Harriet erneut, dieses Mal alleine, obwohl sie bis zum Schluss gehofft hatte, dass ihre gute Freundin Mary mitkommen würde. Am Ende ging Harriet dann eben doch alleine, aber nicht ganz ohne Hilfe. Sie nutzte für ihre Flucht das Schleusernetzwerk The Underground Railroad. Was ist das, fragt ihr euch jetzt?
Das erkläre ich euch jetzt. The Underground Railroad war ein von freien AfroamerikanerInnen und einigen Weißen betriebenes informelles Netzwerk von geheimen Routen und sogenannten Safe Houses, das versklavten AfroamerikanerInnen von Anfang bis Mitte des 19. Jahrhunderts Möglichkeiten zur Flucht in die Nordstaaten, nach Kanada, nach Mexiko und auch auf die karibischen Inseln bot. Bis 1850 sollen mithilfe des Netzwerkes bereits um die 100.000 ehemalige SklavInnen in die Freiheit geflohen sein. Harriet konnte bei ihrer Flucht wohl auch auf Mitglieder der protestantisch-christlichen Glaubensgemeinschaft der Quäker zählen. Bitte das gern auch nochmal selbstständig nachrecherchieren. Harriet floh nach Nordosten, aus heutiger Sicht gar nicht so weit. Es ging etwa 145 Kilometer, allerdings im Schutze der Dunkelheit zu Fuß und leider nicht per Eisenbahn, wie man bei dem Namen The Underground Railroad vermuten könnte. Tagsüber kam sie dann bei SympathisantInnen der Sklavenbefreiung bzw. Mitgliedern des Netzwerkes unter. Als sie es endlich nach Pennsylvania schaffte, wo es keine Sklaverei gab, fühlte sie sich unendlich erleichtert. Zitat, frei übersetzt, von uns: Als ich feststellte, dass ich diese Grenze überschritten hatte, schaute ich auf meine Hände, um zu sehen, ob ich noch derselbe Mensch war. Es lag ein solcher Glanz über allem. Die Sonne kam wie Gold durch die Bäume und über die Felder und ich fühlte mich, als wäre ich im Himmel. Sehr schön.
Was für ein krasses Gefühl muss das sein. Dennoch war jetzt nicht alles eitel Sonnenschein, denn Harriet war jetzt vor allem erst einmal alleine, getrennt von Familie und FreundInnen. Sie schlug sich zunächst mit Gelegenheitsjobs in Philadelphia und zum Teil auch New Jersey durch. Insgesamt war sie dann aber wohl eher in Philadelphia zu Hause. Dort gab es allerdings Spannungen zwischen armen irischen ImmigrantInnen und freien AfroamerikanerInnen im Kampf um begehrte Arbeitsplätze. Dann kam vom US-Kongress auch noch der sogenannte Fugitive Slave Act von 1950, der die Hilfe für geflohene SklavInnen unter harte Strafen stellte, selbst in Staaten, in denen die Sklaverei illegal war. Das war nicht nur für Harriet gefährlich, sondern auch für das, was sie noch vorhatte, nämlich ihre Liebsten ebenfalls aus der Sklaverei zu befreien. Das ging schon im Dezember 1950 los, als sie erfuhr, dass ihre Nichte Keziah und deren Kinder in Cambridge, Maryland, verkauft werden sollten. Keziahs Ehemann John Bowley, ein freier schwarzer Mann, gab auf der entsprechenden Auktion das Höchstgebot für seine eigene Ehefrau ab und flüchtete in der Mittagspause der Auktion mit seiner Familie zu einem Safehouse. Von dort segelten sie mit dem Segelboot etwa 100 Kilometer nach Baltimore, wo Harriet sich bei ihrem Schwager Tom Tubman versteckt hielt. Harriet geleitete die Familie schließlich nach Philadelphia. Was für eine Odyssee! Da muss ich glaube, wir müssen immer mal wieder zurückgehen, um nochmal diese ganzen Aktionen, die diese Frau gemacht hat, einfach nochmal nachzuhören. Es sind unglaublich viele. Aber es wird noch spannender.
Danke. Harriet ging jetzt mehrfach nach Maryland. Erst befreite sie ihren jüngsten Bruder Moses und 2 andere Männer. Moses, by the way, dieser Name wurde später auch immer häufiger auf Harriet angewandt. Allerdings nicht wegen ihres Bruders, sondern weil Harriet mithilfe der Underground Railroad nun immer mehr Menschen aus der Sklaverei befreite. Natürlich nach dem biblischen Moses, der das Volk der Hebräer aus Ägypten herausführte und dafür der Legende nach sogar das Meer teilte. Wie dem auch sei, Harriets Ehemann John wollte allerdings nach wie vor nicht mit, denn er hatte bereits neu geheiratet. Jedenfalls befreite Harriet in den Jahren von 1851 bis 1862 etwa um die 70 Menschen aus der Sklaverei. Unter diesen 70 waren ihre Brüder Henry und Ben, die ja beide vorher noch zurückgegangen waren bei der ersten Flucht. Und Robert, deren Ehefrauen und einige der Kinder. Viele konnten dank Harriets Instruktionen auch ohne ihr Mitwirken flüchten. Da sprechen wir von ungefähr 50 bis 60 Menschen. Harriet selbst trug zwar später zur Selbstverteidigung immer eine Pistole mit sich, vor allem aber war sie derart trickreich, dass sogar der US-Geheimdienst CIA sie heute auf ihrer Webseite ehrt. Zitat CIA, auch wieder von uns übersetzt: Unter der zusätzlichen Bedrohung durch das Fugitive Slave Act von 1850 und angesichts gefährlicher Bedingungen wendete Tubman, die zusammen mit der Underground Railroad arbeitete, ausgeklügelte Techniken an, darunter die Nutzung von Verkleidungen, geheime Kommunikation sowie den Einsatz von Unterstützenden und Verbündeten, die sichere Häuser, Transportmittel und Finanzierung für die Operation bereitstellten. Tubman kehrte bei 13 verschiedenen Expeditionen an die Eastern Shore von Maryland zurück, um fast 100 versklavten Männern und Frauen zu helfen, die Reise nach Norden anzutreten und der Gefangennahme zu entgehen. Sie selbst wird dort mit den berühmten Worten zitiert, auf Deutsch übersetzt wieder: Ich war 8 Jahre lang Zugführerin der Underground Railroad und ich kann sagen, was die meisten Zugführer nicht sagen können. Ich habe meinen Zug nie entgleisen lassen und ich habe niemals einen Passagier verloren. Was für eine Leistung.
Und wie, wirklich einfach enorm. Übrigens ging es für Harriet und viele andere ExsklavInnen dann bis nach Kanada, wo sich eine Community gründete. 1859 zog sie dann nach New York State um, wo die Antisklavereibewegung besonders stark war. Aber Stichwort CIA nochmal: Die CIA ist natürlich besonders an geheimdienstlichen Operationen interessiert und nennt Harriet auf ihrer Webseite sogar, Zitat, an Intelligence Pioneer, also eine Pionierin in der Spionagearbeit. Warum? Das beschreibt die CIA dann auch ausführlich. Und zwar, 1861 brach ja der US-amerikanische Bürgerkrieg, du hattest ihn vorhin ja auch genannt, der Sezessionskrieg aus, den wir ja schon erwähnten. Dabei ging es vor allem um die gesetzliche Abschaffung der Sklaverei, was in den Südstaaten der Konföderation mit ihren wirtschaftlich wichtigen Baumwollfeldern für Unmut sorgte und schließlich zum Krieg mit den Nordstaaten der Union führte. Der bekannte afroamerikanische Abolitionist Frederick Douglass, eine der Schlüsselfiguren in der Befreiung der schwarzen Bevölkerung von der Sklaverei, hatte sich damals schon mit Harriet angefreundet und sang ein Loblied auf sie. Das Lob gab Harriet aber auch zurück. Zitat übersetzt wieder: Mit Ausnahme von John Brown, von heiligem Andenken, kenne ich niemanden, der bereitwillig mehr Gefahren und Entbehrungen auf sich genommen hat, um unserem versklavten Volk zu dienen, als du. John Brown war übrigens ein weißer Abolitionist oder Abolitionist, der für seine Unterstützung einer Sklavenrebellion 1859 in Virginia hingerichtet worden war.
John Brown war es auch, der Harriet General Tubman nannte, ein weiterer ihrer berühmten Spitznamen. Und warum Harriet bei der Rebellion nicht dabei war, ist nicht ganz klar. Sie war wohl zu der Zeit erkrankt und lebte auch bereits in New York State. Harriet wurde jedenfalls aufgrund ihrer inzwischen hervorragenden Fähigkeiten als Schleuserin und Informationsbeschafferin von den Nordstaaten, in Klammern Union, als Spionin eingesetzt. Ihre Tarnung war dabei meistens der Job einer Krankenpflegerin. Ihre Informationen halfen der Union 1863 dabei, die Stadt Jacksonville in Florida einzunehmen. In der Zeit war sie auch an einem der größten militärischen Erfolge dieser Zeit beteiligt. Wir zitieren noch einmal etwas umfangreicher die CIA. Am 2. Juni 1863 half Tubman 150 afroamerikanische Unionssoldaten bei dem Combahee River Raid anzuführen. In der Nacht des 1. Juni segelten drei föderale Kanonenboote von Beaufort, South Carolina, den Combahee River hinauf. Tubman hatte Informationen über die Position von konföderierten Torpedos entlang des Flusses erhalten, was es den Unionsschiffen ermöglichte, der Gefahr auszuweichen. Während die Schiffe den Fluss weiter hinauffuhren, überzeugten Unionstruppen, viele von ihnen waren zuvor versklavt gewesen, hunderte von versklavten Männern, Frauen und Kindern auf ihre Boote zu steigen. Eine kleine Einheit konföderierter Truppen versuchte den Überfall zu stoppen, scheiterte jedoch. Dank der von Tubman bereitgestellten Informationen entkamen mehr als 750 versklavte Männer und Frauen unversehrt, von denen sich viele später der Union anschlossen. Heute betrachten Historiker den Combahee River Raid als großen nachrichtendienstlichen und militärischen Erfolg. Zitat Ende.
Das ist der Wahnsinn, oder?
Heftig.
Harriet hat sich noch zwei weitere Jahre bis zur Kapitulation der Konföderierten 1865 aktiv für die Union der Nordstaaten eingesetzt. Also wenn wir von Union sprachen, dann sprechen wir von den Nordstaaten. Vor allem eben als Späherin und in der Rolle der Krankenpflegerin. Sie bekam für ihre Dienste als Spionin insgesamt 200 US-Dollar. 200 US-Dollar. Das bekamen weiße Männer in ähnlicher Funktion übrigens monatlich. Ihre Dienste als Krankenpflegerin wurden selbstverständlich, das ist sarkastisch gemeint, nicht bezahlt. Es dauerte dann noch mehr als 3 Jahrzehnte, bis Harriet endlich auch finanzielle Anerkennung durch die nunmehr vereinte US-Regierung bekam. Aber dazu kommen wir noch. Zurück zum Bürgerkrieg noch mal ganz kurz. Am 1. Januar 1863, das Datum hatten wir jetzt schon ziemlich oft, erließ der damalige US-Präsident Abraham Lincoln die sogenannte Proclamation 95, vor allem Emancipation Proclamation genannt. Darin erklärte er alle mehr als 3,5 Millionen AfroamerikanerInnen zu freien Menschen. Dass man das auch erst erklären muss, ist, naja. Ganz durchgesetzt konnte das natürlich erst mit dem erwähnten Kriegsende am 23. Juni 1865. Aber spätestens seit dem Inkrafttreten des 13. Verfassungszusatzes am 18. Dezember 1865 ist die Sklaverei in den ganzen USA offiziell abgeschafft. Gleiche Bürgerrechte für alle gab es allerdings leider noch längst nicht. Wir erinnern uns an Rosa Parks und unsere Episode 16, auch schon ein bisschen länger her. Dennoch ein enorm wichtiger Schritt auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Und Harriet?
Tja, Harriet war trotz ihrer zahlreichen Heldinnen-Taten eigentlich immer in finanziellen Nöten. Eine erhoffte Stelle als Krankenpflegerin, by the way, bekam sie nicht und beschloss, nach New York zurückzugehen. Ausgerechnet auf der Bahnfahrt dorthin wurde sie von einem Zugführer mit Hilfe anderer Männer aus dem Zug geworfen, weil sie sich weigerte, in einen Raucherwaggon zu wechseln. Die tragische Ironie dabei, das passierte einer Frau, die als in Anführungsstrichen Zugführerin Dutzende Menschen aus der Sklaverei gerettet hatte. Harriet hörte dennoch nicht auf, sich um andere zu kümmern. In Auburn, New York, hatte sie eine kleine Farm und nahm mehrere Jobs an, um ihre immer noch lebenden Eltern zu unterstützen. 1869 heiratete sie den 22 Jahre jüngeren Nelson Davis, ebenfalls ein ehemaliger Sklave und auch Kriegsveteran. 1874 adoptierte das Paar ein kleines Mädchen mit dem Namen Gertie. Harriet hatte auch UnterstützerInnen, die ihr Geld zukommen ließen, doch die Hypothek auf ihr Haus war teuer, zudem wurde sie einmal um viel Geld betrogen und ein weiteres Mal auch ausgeraubt. 1874 sollte Harriet dann endlich mit 2000 US-Dollar, also inflationsbereinigt 2023 umgerechnet, 53.900 US-Dollar, so um euch mal ein bisschen den Wert mitzugeben, für ihre Dienste im Krieg entschädigt werden. Doch das Ansinnen schaffte es nicht durch den US-Senat. 1880 dann brannte ihr hauptsächlich aus Holz bestehendes Haus ab. Doch mit Hilfe ihrer UnterstützerInnen konnte sie das Haus mit Backsteinen relativ schnell wieder aufbauen.
Das steht irgendwie schon ein bisschen für das ganze Leben, finde ich. Es passiert irgendwas Schlimmes, doch dann durch Fleiß und auch Zusammenhalt entsteht wieder etwas Neues oder es gibt einen Ausweg für sie. 1888 stirbt dann leider ihr Neuehemann Nelson Davis an Tuberkulose. 2 Jahre später wird ihr dann eine kleine Rente gewährt. Nicht etwa für ihre eigenen Dienste, sondern weil sie eben jetzt gerade Witwe eines Soldaten ist. Mit den Summen.
Neuehemann klingt auch irgendwie sweet, ne? Weil die sind da ja schon 19 Jahre verheiratet.
Also genau, also der neue Ehemann, der alte Ehemann, wie auch immer, ihr wisst schon Bescheid. Der 22 Jahre jüngere Ehemann, nennen wir ihn doch so. Naja, mit diesen Summen ging es etwas hin und her, aber letzten Endes wurden auch ihre Tätigkeiten als Krankenpflegerin anerkannt und sie landet bei $20 im Monat, inflationsbereinigt 730 im Jahr 2023. Also das muss man sich mal vorstellen, das ist wirklich, das macht mich richtig wütend, wenn ich das höre. Aber darauf ruht sie sich auch nicht aus, sondern bestätigt dann auch, sondern betätigt sich auch noch als Suffragette. Ihr erinnert euch, die Suffragetten von Suffrage. Das Recht zu wählen. Das war eine Frauenbewegung Anfang der 20er, des 20. Jahrhunderts in Großbritannien und in den USA, die als erklärtes Ziel das Wahlrecht von Frauen hatte. Die haben wir natürlich mehrfach auch in einigen unserer Folgen erwähnt und zuletzt in der Doppelfolge über die Frauenrechte. Gern da auch nochmal reinhören. So langsam kommen wir zum Ende dieser Folge. Es sei noch erwähnt, dass Harriet zeitlebens Analphabetin blieb und sich trotzdem in der Suffragettenbewegung engagierte. Sie tourte durch den Nordosten für das Wahlrecht der Frauen. Und wir erinnern uns auch nochmal an Antoinette Brown Blackwell in der Folge 71, die sich zeitlebens für eben jenes Wahlrecht einsetzte und 1920 mit 95 Jahren das erste Mal in den US-Präsidentschaftswahlen wählen durfte. Harriet bekam für diesen Einsatz, für das Wahlrecht, eine neue Welle der Sympathie, doch sie blieb in finanzieller Armut, hauptsächlich wohl wegen ihrer ständigen Hilfe für andere Menschen. Es heißt, dass sie 1897 eine Kuh verkaufen musste, um sich das Zugticket zu einer Veranstaltung in Boston leisten zu können, auf der sie geehrt werden sollte.
Mensch, Mensch, Mensch. 1896 kaufte sie für $1,215, heutzutage $44,500, zusätzliches Land, um dort mit Hilfe der African Methodist Episcopal,
AME, würde ich sagen. Ja. Egal. AME.
Um dort
die Kirche.
Um dort mit Hilfe der African Methodist Episcopal, AME, Zion Church, ein Pflegeheim für alte und mittellose AfroamerikanerInnen zu errichten. Also sie hat das Geld einfach gerne für andere ausgegeben. Das Projekt wurde schließlich von der AME übernommen. Also Harriet musste jedoch frustriert erfahren, dass ein Platz in dem Heim $100, also heutzutage $3,390 Eintrittsgeld kostete. Das war jetzt nicht so das, was sie eigentlich damit im Sinn hatte. Dennoch war sie bei der feierlichen Einweihung auch dabei. Irgendwann um diese Zeit ließ sie sich ihre alte Gehirnverletzung operieren ohne Betäubung.
Das ist
bei Hirn-OPs ja häufiger mal der Fall. Also jedenfalls brachte es ihr etwas mehr Lebenskomfort, bevor sie dann doch dem Alter Tribut zollen musste. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie ab 1911 im selbstgegründeten Altenpflegeheim und verstarb dort am 10. März 1913 an einer Lungenentzündung. Wenn wir also das Geburtsjahr 1822 annehmen, wurde sie also trotz der Sklaverei, trotz der schweren Verletzung, trotz des ganzen Stresses, des Elends und des Krieges stolze 91 Jahre alt.
Vor allem nach ihrem Tod wurde sie eine Ikone der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Wie eingangs erwähnt, gibt es Nationalparks, Briefmarken, Dokus, Filme, Museen über sie. Und dann war da noch die Sache mit dem 20-Dollar-Schein. 2016 wurde unter der Obama-Administration beschlossen, dass Harriet zukünftig die neuen 20-Dollar-Scheine zieren sollte. Leider verzögerte sich das Projekt und wurde unter der Trump-Administration begraben. Warum überrascht uns das jetzt nicht?
Ja, wirklich. Oh, aber wir können diese mutige, starke, engagierte Frau auf unsere Art ehren. Wir mussten ja viel weglassen, wisst ihr ja. Also wir können euch aber hier den Film Harriet, der Weg in die Freiheit aus dem Jahr 2019 sehr empfehlen, weil der wohl relativ eng an den historischen Fakten sich entlanghangelt und auch eine gewisse Sachlichkeit bewahrt.
Es gibt noch viel mehr Filme über sie, aber das ist jetzt mal der aktuellste. Und wir machen jetzt Feierabend, oder?
Finde ich gut. aber noch ganz kurz ein Zitat von Harriet um 1869 über ihre Flucht aus der Sklaverei auf Deutsch. Ich hatte dies in meinem Kopf durchdacht. Es gab eines von zwei Dingen, auf die ich ein Recht hatte. Freiheit oder Tod. Wenn ich das eine nicht haben konnte, würde ich das andere nehmen.
Wow, was für starke Worte, die im Grunde bedeuten, wenn man den Tod nicht mehr fürchtet, dann will ich alles geben für die Freiheit. Und das hat sie ja auch. und in Harriet Tubmans Fall nicht nur für die eigene Freiheit, sondern auch die vieler anderer Menschen. Was für eine tolle Frau und ein mehr als würdiger Abschluss für diese Staffel, finde ich. Und wer noch Lust auf eine weitere tolle Folge über eine Spionin hat, der hört gerne auch nochmal in die Folge 98 zu Nancy Wake rein.
Mega, sehr guter Tipp. Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören, für eure Treue, euer Feedback, die tollen Rezensionen der 5 Sterne und eure lieben Nachrichten. Folgt uns gerne auf Instagram oder auch woanders. Link dazu wie immer in den Shownotes.
Und zum Schluss auch noch ein Dankeschön an Daniel für die Recherche, Unterstützung und Skriptarbeit. Das ist wirklich eine große Hilfe. Ja, und euch da draußen natürlich einen ganz, ganz wundervollen, tollen Sommer.
Ja, neue Folgen gibt es dann ab dem 22. August. Da starten wir mit der wundervollen Billie Jean King. Bis dahin, alles Liebe, bleibt gesund. Tschüss.